Möchte ich eigentlich starten mit der eigentlichen Predigt. Und wie ich schon gesagt habe, es ist das erste Mal, wo ich jetzt über Bergpredigt predigen kann. Und ich habe mich riesig gefreut. Ich habe mit Leuten dann geredet, die gesagt haben, hey, die Bergpredigt ist der Burner. Seit die läuft, wollte ich keinen Sonntag verpassen. Und das höre ich dich sehr gern. Und ich habe dann gesagt, wir dürfen die Serie für 3 Jahre verlängern. Nein, machen wir nicht. Aber es ist ja noch schön, die Serie, die wir zusammenstellen, das tue ich sehr oft mit Joel, vom ICF Luzern, der Pastor, und mit Raffi, Pastor vom ICF Zug, definieren. Und wir machen uns wirklich sehr viele Gedanken und beten und überlegen und denken, hey, wo sind wir dran, was könnte man brauchen? Und das freut uns natürlich, wenn man in eine Serie kommt, wo die Leute sagen, das trifft etwas in mir. Ich will es nicht verpassen, ich will es nachhören, ich will dabei sein. Und das ist für mich etwas Göttliches, wenn ein Flow reinkommt. Manchmal ist eine Serie mega gut und manchmal ist eine Serie mega gut. Genau. Und das ist wirklich ein Geschenk. Und wenn auch ihr Ideen hättet oder Sachen sagt, hey, das ist etwas, was vielfach fehlt in Kirchen oder wo fehlt und alles, könnt ihr jederzeit kommen. Wir können es immer wieder reinbringen, prüfen, anschauen. Und wir sind nicht gebunden, immer die gleiche Serie haben mit den anderen beiden Kirchen. Wir können uns immer die Freiheit nehmen, zu sagen, hey, bei uns ist jetzt Saaldorf das dran, also nehmen wir uns diesen Monat. Also bitte kommt, wenn ihr das Gefühl habt, hey, mal, das würde jetzt auch noch etwas sein, dass ihr würdet einfach sagen, mal, das passt. Und darüber hinaus hat es mich auch gefreut, weil jetzt mit allen Ferien, die wir noch hatten, mit dem Zügeln und nicht zuletzt mit den Hochzeiten. Wir haben 4 Hochzeiten diesen Monat. Ich durfte 2 Pärchen vertrauen, jedes Mal ein Highlight, einfach können, so einen schönen Moment können prägen. Und einfach schön war, einen Sonntag da hineinzukommen und einfach können, anderen Leuten zuzuhören. Das hat mich mega gefreut. Und ob das die Joel jetzt war, der Jörg oder auch die Madeleine und der Lukas, habe ich mega gefreut, einfach die Predigten können zu hören, einfach als Zuhörer. Und mich können auch zu sehr spannenden Themen. Ich meine, Gott liebt deine Feinde von der Schmiede. Das ist ein sehr herausforderndes Thema, das mich auch gefreut hat, weil sie es kreativ und passend runtergebrochen haben. Genau, ich freue mich dann selber auch zu reden. Ihr kennt mich. Und freue mich auch. Und ich habe überlegt, ich wollte eine Weiterführung machen von Jörg. Er hat das Gebet, geben im Verborgenen. Und ich habe das Gebet im Verborgenen. Und zuerst habe ich einen Respekt gedacht, es sind, glaube ich, nur 3 oder 4 Verse. Und in der Serienvorbereitung ist das Thema zusammen mit dem Vater unser. Aber ich habe gedacht, es ist vielleicht gerade ein bisschen zu viel aufs Mal. Vielleicht die 3 Verse und dann das Vater unser. Und denke, vielleicht ist es aber das eine zu kurz. Weil ich wollte irgendwie auch nach 10 Minuten schon am Ende für sein, oder? Und in der Vorbereitung gemerkt habe, das gibt so viel her. Ich belasse das Thema Vater unser sehr gerne noch denen, die im Oktober noch predigen. Vielleicht sogar meine eigene Frau, die die erste Predigt hat nächsten Monat. Genau. Wobei, sie ist ja schon Predigt geprüft. Sie hat vorgestern bei den Teenies einen Input gehalten. Aber so, es ist das erste Mal so jetzt da vorne. Und ich freue mich riesig. Genau, das würde ich auch nicht verpassen. Wobei, es jetzt nicht gegeben, wenn ich das so ansage. genau, sorry. Nein, ich freue mich einfach riesig. Und ich wollte meiner Freude einfach den Tribut zollen. Auf alle Fälle möchte ich zuerst mal den Vers lesen, genau. Und zwar ist das Matthäus 6, Kapitel 6, Vers 5 bis 6. Und wenn ihr betet, sollt ihr nicht sein wie die Heuchler, die gerne in den Synagogen und den Straßenecken stehen und beten, um sich vor den Leuten zu zeigen. Wahrlich, ich sage euch, sie haben ihren Schonlohn gehabt, ihren Lohn schon gehabt. Wenn du aber betest, so geh in dein Kämmerlein und schließ die Tür zu und bete zu deinem Vater, der im Verborgenen ist. Und dein Vater, der ins Verborgene sieht, wird dir vergelten. Das erste Mal fällt auf, einfach allein das Wort und. Und das verknüpft den Text, den wir heute betrachten, mit dem Text, den wir letzten Sonntag angeschaut haben. Eben, es ist, darum habe ich es auch das gleiche Ding genommen. Heute geht es ums Gebet, vor das letzte Mal ums Gehen im Rampenlicht gegangen. Oder eben nicht im Rampenlicht, außerhalb vom Rampenlicht. Also, oder im Verborgenen. Es geht um genau den gleichen Herzschlag. Für was mache ich es und wieso mache ich es? Und Jesus tut da etwas, genau, er tut das Kämmerlein auch propagieren. Das Kämmerlein, das Tamaion, wie es im Griechischen heisst, ist damals, zu damaligen Zeiten, es ist der einzige Raum gewesen, der verschliessbar war. Es war auch der einzige Raum gewesen, der fensterlos war. Die Häuser damals sind bei den allermeisten, außer bei den Reichen wahrscheinlich, also auch Villen gehabt. So, der normale Bewohner, der hat einfach das Haus gehabt, mit relativ wenig Zimmer. Und ein Zimmer, das Tamaion, das war noch wie eine Vorratskammer gewesen. Es war klein gewesen, es war dunkel gewesen, eben es war abschliessbar gewesen. Nur, Jesus tut etwas predigen, was er eigentlich selber dann nicht eingehalten hat. Jesus hat sehr wohl das umgesetzt, indem er teilweise nächtelang draußen gebetet hat, alleine. Das ist sehr verborgen. Aber Jesus ist regelmäßig in die Synagoge gegangen, wie das für einen Rabbi, den er ja war. Und er wird dort gebetet haben, garantiert. Jesus hat immer mit den Jüngern, vor den Jüngern gebetet, wo nicht jetzt mega verborgen war, wo nicht das Kämmerchen war. Also wir lernen, das Kämmerchen ist nicht sinnbildlich zu verstehen, dass ich jetzt muss irgendwie, wir haben jetzt zum Beispiel bei uns, ihr werdet es dann sehen, wir haben ein mega kleines WC, das kann man abschliessen, hat kein Fenster, da kannst du überall den Kopf anschauen, weil es wirklich klein ist. Und das heisst nicht, ich muss, wenn ich bete in meiner Wohnung, muss ich unbedingt ins WC gehen, weil das ist so das Tamaion, das ist so dunkel, das ist so fensterlos, es ist so klein. Es ist der einzige fensterlose Raum, fällt mir gerade ein. Anyway, auf jeden Fall, es ist sinnbildlich gemeint. Es ist sinnbildlich gemeint, er tut das eine Extrem mit dem anderen verbinden. Und das ist typisch Bergpredigt. Er sagt, was die machen, die Heuchler sozusagen. Sie beten mit der Brust aussen. Hey, ich bete und bete und sehe, ich bin schon wieder am Beten. Ich bin aber schon noch krass, oder? Sie sagen, das Extrem wäre für euch genau richtig. Was ihr da macht, bei dieser Skala, eigentlich müsstet ihr euch einsperren in das Kämmerchen, dass es niemand sieht, außer Gott. Und das ist wichtig zu verstehen. Die beiden Extreme, die Extreme, wo Jesus auch relativ scharf angreift, mit dem anderen Extrem wieder einen Kontrast zu geben. Es ist auch spannend, dass er sagt, dass das Wort Vergelten so betont. Und im griechischen Kontext ist das Wort Vergelten mit Zurückgeben gemeint. Also man tut wieder etwas zurückgeben, was man empfangen hat. Also sagt Jesus, mit dem Gebet tun wir nichts anderes, als zurückgeben, was Gott euch gibt. Und da kommen wir wieder mit dem Sichtbaren, Unsichtbaren oder Sichtbaren und Verborgenen. Wir haben von Gott so viel Bewahrung. Wir haben von Gott so viel Segen. Wir haben von Gott so viel Gelingen. Das Problem ist, wir sehen es nicht immer. Wir nehmen es nicht immer wahr. Wir sind sehr oft, und ich rede auch sehr wohl auch von mir, auch schnädenfräßig und haben das Gefühl, ja, dies nicht, das nicht, jenes nicht. Anstatt innehalten und sagen, hey Gott, wenn ich mal auch überlege und mir mal aufschreibe, wo überall du mir Türen geöffnet hast, wo überall ich Bewahrung habe, ich bin so viel im Töff und im Auto, zu Fuß und so weiter. Es ist einfach nicht selbstverständlich, dass man immer wieder heil ankommt, dass man einen Job hat, dass man gesund ist, dass die Leute rundherum so weit gut geht. Es ist einfach nicht selbstverständlich. Und da hilft es, einfach immer wieder, das manchmal einfach auch aufzuschreiben. Ob das etwas ist, wenn man wirklich so ein dankbares Flash hat, oder einfach auch, wenn man Gebetserhörungen hat und einfach merkt, hey, da und da ist etwas mega Schönes. Und nur schon den letzten Sonntagabend, wir haben viel erlebt, wie gesagt, in diesen 3 oder 4 Samstagen, die wir geschafft haben, Vorbereitungsplanung im Vorstand diskutiert, gemacht und alles. Und es ist ein mega schöner Abend, ich habe einen unschönen Abschluss gefunden, einfach zu sagen, es ist so nicht selbstverständlich, im Gegenteil. Es ist wertvoll, das nicht irgendwie versanden lassen, sondern immer daran zu denken, wenn man es anschaut, hey, es ist so cool, Gott hat uns bewahrt, im Extrem ist sogar, aber er hat uns auch sehr viel Gelingen geschenkt. Und auch coole Zeiten, coole Mittagszeit, die wir da hinten gegessen haben und so weiter und so fort, oder? Das einfach im Gedächtnis behalten. Und das, was uns Gott gibt uns so viel. Mit dem Gebet können wir eine Antwort darauf geben. Ich möchte weiterlesen, Vers 7 und 8. Und wenn ihr betet, sollt ihr nicht so viel plappern wie die Heiden. Denn sie meinen, sie werden erhört, wenn sie viele Worte machen. Darum sollt ihr ihnen nicht gleichen. Denn euer Vater weiß, was ihr bedürft, bevor ihr ihn bittet. Also vorher ist es ums Rausstehen gegangen, jetzt geht es um die vielen Worte, um die langen Worte, um die langen vielen Worte. Die drei Sachen werden von Jesus in dem Sinn abgekanzelt. Sie werden abgekanzelt, weil er die Leute als Heiden betitelt. Und für so einen Pharisäer, für einen Schriftgelehrten, ist die Bezeichnung Heide ein Ohrfeige, und zwar eine deftige. Weil sie, die sich gerade als etwas Besseres sehen, und das sehen sie nicht einfach aus sich aus, sondern sie haben von der Gesellschaft einen sehr hohen Ruf gehabt. Sie waren sehr geachtet gewesen, sie waren sehr wertgeschätzt gewesen, und von dem her, also in der Gesellschaft zoberst angekommen. Von der obersten Gesellschaft werden sie jetzt für einen gläubigen Israelit und gläubigen Jude damals, ist ein Heid so eines anderes Kala gewesen. Aber Jesus bezeichnet sie als Heide. Das ist relativ deftige Ohrfeige. Und gleich versuche ich immer wieder auch zu sehen, dass es ist dann manchmal nicht immer ganz einfach, oder dann einfach etwas runterzukanzeln, wenn das System gewisse Sachen begünstigen. Wie meine ich das? Ich hatte auch schon Predigt, dass die Zöllner sehr schlecht Ruf hatten, dass sie beschissen haben. Der Punkt war, dass sie ein System hatte, wo das ein Stück weit, Betonung auf Stück weit, begünstigt hat. Der Stand, den sie hatten, wo sie den Zoll eingezogen haben, den haben sie müssen abzahlen. Sobald sie die Summe hatten, haben sie das eingeschickt und alles andere haben sie eigene Taschen einkassieren. Das System ist nicht gesund, aus meiner Sicht. Und das System tut dann je nach Charakterzug von jedem Einzelnen begünstigt, sagt, ich möchte so schnell wie möglich die Pfand oder was ich was abzahlt habe, dass ich noch ein halbes Jahr Zeit habe, in eigenen Sack verdienen. Oder sogar 8 Monate, oder weiß ich wie lange. Aber nichtsdestotrotz ist es keine Ausrede. Aber das System ist nicht ganz leicht. Und der Punkt ist, dass die Pharisäer Auflagen hatten, sehr viel zu beten. Sehr viel Wort zu bringen. Und das hat mit dem System zu tun, das sie hatten. Das System war natürlich nicht göttlich. Das System haben sie dann definiert und gesagt, das sind unsere Gebete, die wir machen. Aber ein Pharisäer, der einfach mir nichts, dir nichts gekommen ist, der hat gewusst, wenn ich Gebetsding habe, dann habe ich mega viele Punkte. Und ich habe mir mal aufgelistet, ich habe mich schlau gemacht, was ein Pharisäer so in seinen Gebetszeiten, in seinen regelmäßigen hatte. Also das Erste, was war, ist das 18-Bitte-Gebet. Und wie das ja der Titel schon sagt, in dem Gebet hat es 18 verschiedene Bitten. Und das hat ein Pharisäer in der Regel 9-mal am Tag gebetet. 3-mal am Morgen, 3-mal am Mittag und 3-mal am Abend. Jetzt das 18-Bitte-Gebet, das ist ziemlich genau 10-mal länger als Vater Unser. 10-mal länger, er tut das 9-mal pro Tag sagen. Also von der Menge, tut man das 90-mal das Vater Unser beten. Das ist auch mal ein Teil, wo man auch zu beten hat. Dann ist das zweite Gebet, wo kommt, und das sogenannte Schema. Das Schema ist das Glaubensbekenntnis, wo man 2-mal am Tag nur betet, am Morgen und am Abend. Das Schema ist ein Gebet, das aus verschiedenen Mose-Texten zusammengesetzt ist. Ich habe das auch stark gefunden und ich habe das ausgedruckt. Und es liegt hinten auf dem Bartisch aus. Wer will, kann das mitnehmen. Wer das elektronisch will, kann mich anhauen, kann ich es dem auch mailen. Und ein sehr cooles Gebet, aber wow, wie ihr seht, das ist eine relativ kleine Schrift, die relativ lang wieder ist. Neben dem, natürlich der Doxologie, also dem Lobpreis an sich, und noch den wiederholenden Tischgebet. Genau. Und so weit mal von der Menge. Sie hatten relativ viel Gebet gehabt. Der Punkt war aber, dass sie nicht noch viel hatten, sondern dass sie versucht hat, zu übertrumpfen. Ich möchte es mal illustrieren, anhand von der Wuppertaler, wo das beschreibt. Die Schema-Gebete, die hinten aufliegen, die haben 2 Einleitungen und 2 Ausleitungen. Und so eine Einleitung ist wie so ein Lobpreis zum Gott zu ehren. Und ich möchte mal ein Beispiel geben, wie das Ganze, wie das getönt hat dann. Und da betet einer und sagt, wahr und gewiss, fest und bleibend, richtig und zuverlässig, geliebt und beliebt, wert und lieblich, fruchtbar und herrlich, recht und angenehm, gut und schön ist dieses Gebet. Jetzt, das war schon eine relativ kurze Version davon. Der Autor von der Ding schreibt, dass es ein richtiges Wettbieten war. Wer bringt noch die krasser Adjektive? Wer bringt noch die Mehrwort? Wer bringt noch ausgeklügere Sachen? Es war wie so ein Rap-Battle. Die haben sich richtig aufgeschaukelt. Und völlig am Ziel vorbei. Ein anderes Beispiel, das beschrieben wird, ist mit der wiederholenden Tischgebet. Stell dir mal vor, ich bin bei Empfangers zu Hause und dann Manuela sagt, hey, ich bete jetzt. Und dann denke ich, ja, das war jetzt aber ein bisschen schnell gewesen. Also, das lange mir noch nicht. Und denke, hey, als Pastor muss ich jetzt reinstehen und sagen, oh Herr, das ist jetzt noch, das müssen wir noch mehr. Und dann so viel mehr, was wir beten und machen und fragen die Region und Zeug und alles und so. Und denkt Steffi, aber irgendwie, ja, mein Mann, er vergisst so vieles, oder? Und dann Steffi noch, ja Herr, ich wollte jetzt auch noch mal schnell, einfach das ist mir noch wichtig, das wollte ich noch sagen. Also ich weiß nicht, ob ich Zipora finden wird. Wahrscheinlich hat sie schon gegessen in der Zwischenzeit. Und wir können schmunzeln, aber es war mitunter wirklich eine Realität gewesen. Es betet jemand und dann sagen, hey, nein. Also das geht noch besser. Also müssen wir mal machen, oder? Die Leute würden schon schauen. Und das ist schon, wenn so Auswüchse da sind, ist es verständlich, wieso Jesus derart scharf reingeht und sagt, hey, nein, hört auf mit dem Brust aus, dass es jeder merkt, dass wir am Beten sind, dass jeder merkt, die sind so krass. Und hört auf, einfach dann so lange Gebetsplappern und das Gefühl haben, es ist dann einfach geklärt. Aber auch da wieder, man hat damals das Gefühl gehabt, je mehr man betet, desto eher erhört einem Gott. Und das ist schon noch. Und wir können dann schon sagen, ja, krass und alles, aber wie oft ticken wir manchmal genau gleich? Hey, ich habe nicht gebetet, ich bin kein guter Christ. Oh, ich habe nur kurz gebetet. Das ist eigentlich nicht richtig. Um das geht es ja gar nicht. Es darf nie einfach eine Pflichterfüllung sein, sondern sagen, ich bete, dann ist gut, ich bete nicht, dann ist nicht gut. Das greift doch viel zu kurz. Was Jesus nicht darum geht, dass man einfach betet, sondern dass es das Herz widerspiegelt. Und was Jesus in diesen scharfen Worten sagt, ist einzig und allein, er möchte uns aufzeigen, es geht um so viel mehr als um ein Wort an sich, wo wir rauslösen im Gebet. Es geht ums Herz. Wenn wir beten, weil wir Gott, mit Gott in Beziehung sind. Wenn wir beten, weil wir mit dem wunderbaren Gott, der uns so reich segnet, ein kleines Stückchen von ihm zurückgeben. Und da geht es nicht darum, wenn wir eine Stunde beten oder fünf Minuten beten. Weil wenn ich bete, dann bete ich gerne, dann bete ich gerne auch länger. Also verstehen Sie, geht es nicht darum, dass er erwartet vom Pastor, er sollte jetzt ein bisschen länger beten, er sollte jedes frühe Gebet und Zeug und alles dabei sein. Sondern ich bete, weil ich beten möchte, weil ich mit dem Gott verbunden sein will. Weil ich merke, wie mir das gut tut. Weil ich merke, ob ich das zweite, das dritte bin, in einem frühen Gebet, oder ob ich bete vor einer Big Celebration, vor 250 Leuten. Das ist doch so wurscht. Es geht zwischen mir und Gott. Und Jesus möchte uns wie gewinnen dafür, dass wir nicht einfach lange Gebet und viel betet, einfach nur damit wir es gemacht haben, sondern dass wir im Gebet mit dem Gott in Berührung kommen, dass wir auftankt werden, dass wir in seiner Gemeinschaft sind. Und dann ist auch nie ein Müssen oder sagen dies und das, sondern dann möchte ich beten. Und dann fängt etwas an zu drehen. Und wie schnell das Gefahr ist, dass eine Tradition dann einfach abgehandelt wird. Wenn ich nur schon denke, wir haben jetzt auch seit einem Zeitchen haben wir Tischgebet. Nicht wiederholend, sondern einfach eins. Genau. Und einfach, wie schnell man einfach fast gedankenlos einfach macht, man macht es, was gemacht wird, oder? Und letztens ist mir das auch aufgefallen, im Rahmen von dieser Vorbereitung, ich merke, hey, nein, ich möchte das nicht so machen. Weil ich muss das nicht machen, einfach damit ich es gemacht habe. Dass wenn Gäste kommen und sagen, hey, mal, das sind so richtig Christen, die beten vor Messen. Um das geht es doch gar nicht. Es geht darum, Gott zu ehren. Und denken, hey, ich möchte mein Tischgebet wieder neu füllen. Was zum Beispiel jetzt angefangen haben, dass wir ganz bewusst die Leute segnen. Die Leute, die am Tisch sind, ich möchte die einfach segnen. Ich mache das nicht in 4 Stunden, sondern das kann man in ein paar Sekunden machen. hey, die Leute, die da sind, die da hocken, ich möchte die segnen. Oder auch die stille Zeit. Ich möchte die stille Zeit einfach machen, damit ich es gemacht habe. Es gehört sich für einen Christ. Es gehört sich für einen Pastor. Ich möchte es machen, mit dem Gott in Berührung zu kommen. Und ich kenne mich, ich weiß, wie schnell etwas wieder für mich Tradition wird. Man macht es, damit es abgehäkelt ist. Es fängt vielleicht ganz fein an und sagt, ich möchte das nicht. Ich möchte stille Zeit machen, weil ich mit dem Gott in Berührung komme. Was mein Glauben stärkt. Ich möchte Tischgebet machen, damit das Essen gesegnet wird, damit die Leute gesegnet werden, am Tisch hocken und damit dem Gott die Ehre zurückgegeben wird, was sie verdient haben. Und da ist es gut, immer wieder dran sein, auf sein eigenes Herz zu schauen und zu sagen, hey, wo bin ich mit ganzem Herz dabei? Und da geht es auch nicht darum, so ein bisschen zu sagen, ja, es gibt auch noch die These, die Leute, die frei beten, das ist dann einfacher, weil dann bist du voll dabei und musst überlegen, was Bett ist. Und wenn du das Gebet auswendig sagen, dann ist die Gefahr grösser, dass du Dinge verlierst in Gedanken. Und einfach so aus dem Kopf raus macht, dass du immer etwas auswendig kannst, dann läuft es float einfach aus dir raus und manchmal studierst du noch, was Bosch ist, machst und tust und alles. Aber das geht ja gar nicht. Ich habe mega gerne strukturierte Gebete. Also ich weiss, ich kann die einfach auswendig oder ich kann die runterlesen, aber ich tue sehr gerne einfach frei beten. Weil weiss Gott, auch schon in den freien Gebeten überlegt, was ich poste, was ich alles noch machen muss, alles. Gerade auch am Morgen, wenn ich weiss, ich habe noch so viele Mails und Sachen zu machen, ich bin im Gebet und plötzlich bin ich mir überlegen, zu sagen, das ist nicht richtig. Ich will mir jetzt Zeit nehmen für das Gebet, ich will Zeit mit dem Gott verbringen. Ich habe nachher noch genug Zeit für alle Aufgaben, die ich habe, aber die Zeit gehört jetzt Gott. Und nicht anderem, niemand anderem. Und wie gesagt, das ist ein Zusammenspiel von Gebetsstrukturen und vom freien Gebet. Das eine ist nicht besser als das andere, es befruchtet sich gegenseitig. Aber es zeigt etwas von dem Herz. Ich mache es, weil es mir gut tut. Ich mache es, weil es mich stärkt. Ich mache es nicht, um gut dastehen, das sicher sowieso nicht. Ich mache es nicht, dass ich mein Gewissen kann beruhigen kann und sage, mal, jetzt habe ich wieder gebetet, jetzt habe ich die Bibel gelesen, jetzt bin ich in den Gottesdienst gekommen. Ich mache es, weil ich mit dem wunderbaren Gott, wo mir schon so viel gegeben hat, so viel Sichtbares, so viel im Verborgenen, mit dem kann in Berührung kommen. Und das ist Jesus' grösster Wunsch, dass wir mit dem Gott in Berührung kommen. Und dann ist es völlig gleich, ob man mit einer Person betet, ob man allein betet, ob man mit x Leuten betet und die Leute denken, hey, mal, wow, krass. Das ist dann völlig gleich, was ums Herz geht. Und das ist etwas, wo mich mega nachgegangen ist, einfach auch mein eigenes Gebetsleben immer zu prüfen, weil Gott mich liebt. Ich möchte Liebe zurückgeben. Ich möchte mit dem Gott im Kontakt sein. Und für das möchte ich zum Abschluss noch beten. Jesus Christus, ich möchte dir danken, einfach für deine Worte und dass ich ja schon so viele Mal die Bergpredigt gelesen habe und gleich wieder neue Punkte lernen und neue Punkte sehen durfte. Und einfach das Gute ist, weil es dir nicht darum geht, das Extremzeichen einfach nur zu provozieren, sondern um uns aufzuzeigen, um unser Herz manchmal auch wach zu rütteln. Und ich möchte dir danken, einfach, dass du ein Gott bist, wo es nicht darum geht, dass du Gebet sammelst und sagst, ich möchte die und die und die alle, sondern möchtest angebetet werden, was etwas in uns dreht, was etwas in uns macht, was etwas in uns auslöst, was so wertvoll und was so schön ist. Ich habe immer wieder mal Überwindung, die ich für das Gebet brauche, aber ich bin, glaube ich, noch nie heimgegangen und denke, es hat sich nicht gelohnt zu beten. Ich habe es noch nie gehabt. Und Vater, so möchte ich dir einfach danken, wie viel Kraft dir im Gebet ist. Und so möchte ich einfach mich auch herausfordern, aber jeder Einzelne von uns hat, dass wir wirklich das Gebet immer wieder überprüfen und sagen, wir wollen es machen, um mit dir, wunderbaren, heiligen Gott in Kontakt zu kommen. Wir wollen es nicht machen, um etwas zu erfüllen, um etwas abzuhögeln oder weil es sich so gehört. Wir wollen es machen, um mit dir in Kontakt zu kommen. Aber weil es uns in der zweiten Linie auch stärkt, was uns gut tut. Vielleicht hat sich die ganze Situation nicht verändert in der Zwischenzeit, aber unsere Sichtweise von dem hat sich verändert, unser Herz hat sich verändert, unsere Gedanken haben sich verändert und können mit neuer Zuversicht unsere Herausforderungen anstreben. Und so möchte ich mich und jeden Einzelnen von uns einfach herausfordern, die Kraft von dem Gebet einfach nochmal neu in Empfang nehmen. Ich möchte dir danken, dass du eine Struktur gibst in der Bibel, die wir nehmen können. Und ich möchte dir aber auch danken, dass wir einfach beten dürfen, wie aus dem Schnabel gewachsen ist. Dass du nicht sagst, ich habe das Gebet lieber als andere. Du hast einfach Freude, wenn wir einfach zu dir kommen und mit dir connected sind. Durch die Bibel, durch Lobpreis, durch das Gebet. Ich möchte dir danken, dass du uns einfach auch als Kirche segnest. Ja, unsere Herausforderungen, ja, unseren schönen Moment, den wir haben. Aber dass wir dir einfach die Ehre geben, dass wir dich im Fokus haben und dass wir gemeinsam suchen, dich in den Gottesdiensten, unter der Woche, in all diesen Gefäßen, die wir haben, so dass wir wirklich eine gesunde, motivierte Kirche sein. Danke, Vater, bist du mit uns und kommst mit uns in den Tag und in die Woche. Amen.